Ja, ein herzliches guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir weitergehen können in dieses Gleichnis hinein, dieses bekannte Gleichnis, das ja oft genannt wird, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber wie wir ja schon bereits festgestellt haben, sind es eigentlich zwei verlorene Söhne, die hier vorkommen. Beim einen ist es einfach ein bisschen offensichtlicher, beim Jüngeren, aber auch der ältere Sohn, der ist eigentlich auch verloren, aber versteckt hinter einem frommen Anstrich. Und diese Geschichte zeigt uns auch in verschiedener Hinsicht, wie erstaunlich Gottes Gnade ist. Und sie zeigt uns, was passiert, wenn wir diese Gnade leben und wenn sie unsere Beziehungen prägen. Dann entsteht nämlich etwas ganz Neues, eine neuartige Gemeinschaft. Und unser Text, man kann das eigentlich wie ausdrücken mit Sohnschaft. Das kommt eigentlich da rüber mit Sohnschaft. Und hier geht es also um Söhne. Und so sind wir beim heutigen Thema. Und das Gewaltige ist jetzt ja, die Bibel ist ja immer noch ein bisschen tiefer, als wir schon erkannt haben. Es geht eben nicht nur um Männer, es geht auch um Frauen. Wir werden das sehen, dass eigentlich diese Sohnschaft nicht männerspezifisch ist. Also wir beschäftigen uns ausgehend von der Geschichte mit der Frage zuerst, was bedeutet es überhaupt eben diese Sohnschaft, dieser Sohn Gottes im Sinne, wie es jetzt die Bibel hier meint. Was bedeutet das? Und da wollen wir jetzt den Pflug ein bisschen runterlassen. Und vom jüngeren Sohn haben wir wird geschildert, ziemlich eindrücklich, wie er nach seinem Absturz endlich zur Besinnung kommt und wie er merkt, hey, ich habe so einen Blödsinn gemacht und zu Hause hätte ich es viel besser, sogar als Tagelöhner. Und er macht sich dann einen Text zurecht, den er dem Vater auch sagen will, nämlich so im Sinn von, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mach mich zu einem Tagelöhner. Und vielleicht ist es ja aufgefallen, als er dann beim Vater ist, kann er nur den ersten Teil sagen. Den zweiten Teil hat der Vater ihn schon bereits umarmt und geküsst, so weit kommt er gar nicht mehr. Aber dem Sohn war die Handlung, also die Konsequenz seines Handelns, total bewusst. Er wusste, er hat die Sohnschaft verspielt mit dem, was er getan hat. Und Sohnschaft hatte damals eine noch wichtigere Bedeutung, als es heute ist. Also ich würde sogar sagen, viel wichtiger, als es heute ist. Das war damals eine Stellung. Das war ein Status. Oder das war eigentlich generell, also generell als Kind war man Teil einer Großfamilie. Das muss man zuerst mal auch betonen hier, dass man das auch verstehen kann. Und der Sohn, vor allem der Älteste, der hatte die Aufgabe, den Namen der Familie weiterzuführen. Und für den Namen, der stand eigentlich für die Familie als Ganzes. Der Name stand für die Werte der Familie, für die Überzeugung der Familie. Und das sollte der Sohn dann weiterführen. Und dazu war es auch die Aufgabe des Sohnes, das Familienunternehmen zu leiten. Das war etwas Wesentliches. Er war eben nicht Tagelöhner, er war kein Angestellter, er beteiligte sich oder er verantwortete sogar eben die ganze Familienversorgung. Und das war ein gesellschaftlicher Rang. Das war bedeutend. Man kann sagen, Söhne waren privilegiert. Es war sogar so, dass der älteste Sohn, der bekam vom Erbe 2/3 und alle anderen Söhne mussten sich 1/3 teilen. Und die Frauen, die bekamen tatsächlich nichts. Stell euch das mal vor. Außer es waren keine Söhne da. Aber es ist auch die Frage, also es ist extrem ungerecht, oder? Das in unserer Zeit, das fällt einem fast die Ohren ab. Aber gibt es einen Grund dafür? Ist immer auch noch gut zu fragen, gibt es einen Grund? Und es hat tatsächlich einen Grund gegeben. Damals lebten die Menschen ja in Sippen, so in Großfamilien. Und solch kleine Familien, wie wir es heute kennen, oder auch Einzelpersonen, gab es viel, viel weniger oder kaum. Und diese Großfamilien, die nahmen ganz wichtige gesellschaftliche Aufgaben wahr. Damals gab es keine AHV, keine Pensionskasse, kein Sozialamt. Und das wurde eben all das von den Familien abgedeckt, von den Großfamilien. Und so war es die Aufgabe des ältesten Sohnes, vor allem nach dem Tod des Vaters, diese Aufgabe weiterzuführen und die Großfamilie, die Versorgung der Großfamilie sicherzustellen, sie zusammenzuhalten. Und das ging eben nur dann, wenn der möglichst größte Teil zusammenblieb vom Erbe. So konnten sie die soziale und die physische Sicherheit aller gewährleisten. Denn sonst hätten sie ja das Land aufteilen müssen und die Häuser und das Vieh und dann wäre es wie verzettelt gewesen und schwieriger gewesen. Sonst hätte das die Sicherheit der Großfamilie bedroht. Und diese Sicherheit wurde ja auch ein bisschen gefährdet, als der junge Sohn kommt und sagt, ich will meinen Drittel. Also das ging ja schon bereits in diese Richtung ein bisschen. Also das war also die damalige Vorrangstellung der Söhne, vor allem der Erstgeborenen, mit der entsprechenden Vorsorgeverantwortung der ganzen Familie. Und wenn man das jetzt im Hinterkopf hat, was die Söhne da für eine Vorrangstellung hatten, merkt man, wie bahnbrechend die Aussage des Paulus ist, die er in Galater 3, Vers 26 macht. Paulus sagt, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Ihr alle. Und er spricht die ganze Gemeinde in Galatien an. Also Männer und Frauen spricht er an. Ihr alle seid Söhne Gottes. Und vielleicht steht in deiner Bibel Kinder an dieser Stelle. Das haben die meisten Übersetzungen, die modernen, die passen gewisse Dinge ein bisschen an, dass wir es eben nicht so falsch verstehen. Aber hier ist es eigentlich nicht so günstig. Denn es steht effektiv Söhne im griechischen Grundtext. Also auch die Frauen waren Söhne als Ehrentitel. Also das war wie ein Ehrentitel. Und damit meint die Bibel, vor Gott haben die gläubigen Frauen die genau gleiche Stellung wie die Männer. Es gibt keinen Unterschied. Und zwei Verse weiter sagt Paulus, da ist nicht Jude noch Grieche. Kein Unterschied. Da ist nicht Sklave noch einer, der frei ist. Da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Und das war für die damalige Zeit revolutionär. Wieder mit dem Wissen jetzt, das wir haben, was die Söhne für eine Vorrangstellung hatten, vor allem die Erstgeborenen. Und Jesus war ja auch der Erstgeborene. Und dann in Galater 4, 5 schreibt Paulus, warum Jesus eigentlich in die Welt gekommen ist, nämlich damit wir die Sohnschaft empfangen. Also Jesus kam an Weihnachten, um uns die Sohnschaft, seine Sohnschaft zu übertragen. Wenn er jetzt eine Frau gewesen wäre, wäre es die Frauschaft gewesen, aber jetzt ist er halt ein Mann, darum ist es die Sohnschaft oder die Tochterschaft wäre es gewesen. Und nun zieht Paulus im Vers 7 ein Fazit, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Und das ist jetzt wirklich sowas von einzigartig. Der christliche Glauben ist so einzigartig. Wir sind keine Sklaven, wir sind keine Angestellte. Wir haben einen Vater im Himmel. Wir sind Kinder, geliebte Kinder als Söhne und Töchter. Und durch ihn, durch Jesus können wir in diese einzigartige Stellung hineinkommen, eben als geliebte Kinder. Und als die Frauen das damals hörten, ich denke, die sind fast vom Stuhl gekippt. Das war revolutionär, das war mega. Die sind genau gleich hoch wie die Männer. Meine, für uns ist das ja hoffentlich logisch. Aber damals war das nicht logisch in der Gesellschaft. Und Jesus sagte zu den Frauen, ich liebe dich genauso, wie ich die Männer liebe. Und wenn du an mich glaubst, dann bist du ein vollwertiger Erbe. Und du wirst einmal mit allen anderen zusammen im Himmel, im neuen Himmel und der neuen Erde wirst du regieren. Das sagte er. Und das ist ja auch heute so. Vor Gott sind wir Männer und Frauen mit die genau gleiche juristische Stellung. Es gibt keinen Unterschied. Er macht keine hierarchische Abstufung. Er gibt zum Teil ganz wenige Dinge, gibt er unterschiedliche Aufgabenzuteilungen, aber die Stellung ist genau gleich. Und trotzdem ist es für uns wahrscheinlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass Söhne jetzt da in der Geschichte und ja in der Auslegung so im Mittelpunkt sind. Aber das ist einfach ein Bild für eine geistliche Wahrheit. Und vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, es gibt ja auch Bilder auf die andere Seite, wo Frauen im Zentrum sind. Zum Beispiel ist es ja auch ein Bild, dass Jesus ist der Bräutigam und die Gemeinde ist die Braut. Und zur Braut gehören alle Männer, die gläubig sind, auch dazu. Also ich auch. Ich bin Teil der Braut und ich werde mal Jesus heiraten und ich freue mich mega darauf. Das wird ein Hammerfest, kann ich euch sagen. So ein Fest, wie ihr es noch nie erlebt habt. Es wird wunderbar. Und so bin ich Teil der Braut. Und jedes dieser biblischen Bilder, zeigt uns Gottes Charakter ein bisschen mehr. Und es ist wie ein Puzzle, dass das Puzzleteil, das zusammengefügt wird, zeigt uns auch die Vielfalt, die Gott hat, ein bisschen mehr. Nun kommen wir zu einem zweiten Hauptpunkt. Was ist denn der Inhalt dieser Sohnschaft? Was bewirkt sie überhaupt? Und einen Gedanke dazu möchte ich einleiten mit diesem Bild. John F. Kennedy, damals US-Präsident, und unten sein Sohn John F. Jr. Und ich dachte mir, also ich glaube, er war damals noch der einzige Sohn oder das einzige Kind. Kein anderes Kind der Welt hätte das machen dürfen. Alle anderen wären vom Secret Service abgeführt worden, aber er durfte das. Er durfte an Orte hin, wo sonst niemand hin darf, der Junior. Und wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann darfst du an Orte hin, wo sonst niemand hin darf, wo nur Gottes Kinder hin dürfen. Weil du juristisch ein Sohn Gottes bist, dann darfst du ganz neu an Gott heran. Du hast einen Zugang zu ihm und du darfst es sogar unter seinem Schreibtisch verstecken und er freut sich daran. Und ich finde das wirklich bemerkenswert. Und wir können eigentlich, was das heißt, können wir immer nur mehr verstehen, wenn wir die Heiligkeit Gottes noch mehr verstehen können. Das ist so etwas Gewaltiges, dass wir einen Zugang und die Nähe zu Gott haben. In Hebräer 10, Vers 19, hier steht, wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum. Liebe Geschwister, Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Und das ist geschrieben worden in einer Zeit, wo es in Jerusalem einen Tempel gab. Und da hat es Mauern und das hatte Tore. Und da durften nur die rein, die genau durften. In dem Bereich durften alle, auch die Heiden, dann in dem Bereich nur die Frauen und in dem Bereich dann auch die Männer und in dem Bereich dann nur die Priester und dann ins Tempelgebäude hinein, das Allerheiligste. Also das war jetzt alles noch außerhalb und dann im Tempelgebäude, im ersten Teil, durften die diensthabenden Priester rein. Das war schon ganz speziell dann und dann war da ein Vorhang, Treppe hoch, Vorhang und da hinten war das Allerheiligste, die Bundeslade. Und da durfte nur der oberste Priester einmal im Jahr hinein, einmal im Jahr, an einem festgelegten Tag. Und wenn das soweit war, Yom Kippur, dann hat das ganze Volk quasi im Bild gesprochen, auf Jerusalem geschaut und war angespannt, kommt der wieder lebendig raus? Die Überlieferung sagt, dass die dem Hohepriester eine Schnur ums Bein gebunden haben, dass wenn er es nicht überlebt, diese Heiligkeit Gottes, hätten sie ihn rausziehen können, ohne dass sie selber reingehen mussten. Das war die Situation. Und jetzt kommt die Bibel und sagt, hey, wir haben einen Zugang, einen freien Zugang zu Gott in Jesus Christus, durch sein Blut, ins Heiligtum, jederzeit, nicht nur einmal im Jahr, jederzeit, du hast einen Zugang zu Gott. Und das ist auch Sohnschaft, das ist gewaltig. Wir dürfen dorthin, wie nochmals, wie der John F. Junior, dass sie da unter seinen Pult hingehen dürfen. Wir haben das Recht dazu, weil Gott es uns geschenkt hat, weil er uns angenommen hat. Wir dürfen das. Nähe und Zugang. Und diese Nähe ist durchaus einerseits natürlich emotional, geistlich gemeint, aber dann auch räumlich. Räumlich dann im Himmel. Als ich klein war, bin ich oft meinem Vater auf den Schoß gesessen und dann habe ich seine Muckis bestaunt und ich hatte dann gesagt, mach mal die Muckis Bizeps, der hatte seinen Bizeps und dann habe ich da rumgedrückt und boah, war mega stolz, meinen so einen starken Vater zu haben und das durfte kein anderes Kind machen als ich und mein Bruder. Niemand sonst hätte sich das getraut. Und so ist es ja auch bei unserem Vater im Himmel. Wir dürfen ihm ganz nahe kommen. Wir sind seine Kinder und wir dürfen darin leben und das schätzen. Und mit dieser Nähe kommt dann auch ein zweiter wesentlicher Inhalt der Sohnschaft, nämlich Sicherheit. Der jüngere Sohn, der sagt in der Geschichte, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mit anderen Worten, ich verdiene den Platz in der Großfamilie nicht mehr, mit der sozialen Absicherung. Ich habe die Sicherheit einfach verloren. Ich bin selber schuld, aber bitte mach mich wenigstens zum Taglöhner. und dann könnte er sich über Wasser halten und eventuell vielleicht ein bisschen auch Schulden abzahlen, wobei das wäre ja wahrscheinlich ein bisschen zu viel, ja, um es jemals abzahlen zu können. Und der Vater sagt nein, er geht gar nicht darauf ein. Er lässt ihn irgendwie, lässt an sich vorbeigehen. Er sagt, holt die besten, das beste Kleid, holt Schuhe, holt den Ring an den Finger. Und er sagt mit anderen Worten, du bist mein Sohn, du bist doch kein Taglöhner, du musst mir doch nichts zurückzahlen. Du musst nicht deine Sicherheit verdienen. Du bist mein Sohn. Das ist dein Status. Und das bedeutet Sicherheit. Die Stellung vor Gott gibt uns Sicherheit. Bei ihm sind wir safe, würden die Jungen sagen. Also mein Sohn würde das sagen, safe. Du bist safe, du bist geborgen in Jesus, in der Sohnschaft. Ich weiß nicht, ob wir manchmal auch ähnlich denken wie der jüngere Sohn. Ich bin nicht würdig. Was kann ich tun, dass ich noch ein bisschen würdiger bin, dass ich zum Vater gehen kann? Was muss ich tun? So dachte vielleicht auch der ältere Sohn im Gleichnis. Er war dem Vater ja räumlich nahe, aber sein Herz war ihm gar nicht nahe. Und darum hat er geleistet. Aber wenn du in der Stellung eines Sohnes bist, juristisch, dann bist du es nicht wegen deinem guten Leben. Und als Angestellter, als Taglöhner kann man entlassen werden. Aber als Sohn wirst du nicht entlassen. Als Kind Gottes wirst du nicht entlassen. Das gibt uns eine tiefe innere Sicherheit. Wir können von ihm weglaufen, wie der jüngere Sohn, dann haben wir nichts mehr von der Sohnschaft. Aber der Vater lässt uns nicht los. Wir können jederzeit zurückkehren, dann hält er uns wieder. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Was für eine Gemeinschaft entsteht denn nun durch Sohnschaft? Wenn wir die Geschichte, wenn wir darüber nachdenken, darüber reflektieren, dann ist uns vor allem die Beziehung vom Vater zu den Söhnen vor Augen. Das ist eigentlich das Naheliegendste. Aber wie war denn die Beziehung zwischen den Söhnen? Und das ist Gott auch wichtig. Dem Vater war das auch wichtig. Also das wird jetzt nicht erzählt, da können jetzt nicht reinreimen, das wir gar nicht wissen, müssen wir auch nicht tun. Aber es ist klar, dass der Vater auch will, dass seine Kinder untereinander, dass die es gut haben. Und das wollen wir nun auf uns beziehen. Gott hat nicht nur ein Interesse daran, eine persönliche Beziehung, die Individualität, eher zu dir, sondern er hat auch Interesse daran, was passiert zwischen den Kindern. Und das heißt also, die Sohnschaft heißt Gemeinschaft. Also wenn wir Kinder Gottes sind, dann will Gott, dass wir Gemeinschaft haben miteinander. Und zuerst muss uns bewusst sein, dass wir zusammengehören. Wir gehören zusammen. Als Gläubige sind wir Kinder des lebendigen Gottes und das setzt uns automatisch zusammen. Also jemand, der als Christsein alleine lebt, individuell, hat einiges nicht verstanden, was ganz, ganz zentral ist auch im Christsein. Und wir sind Teil seiner Familie und Familien kennen wir. In der Familie kann man sich seine Geschwister nicht aussuchen. Oder hat jemand von euch ein Geschwister bewusst selber ausgesucht? Wahrscheinlich eher nicht. Also ich jedenfalls nicht. Und es kam mir auch nie in den Sinn, meiner Mutter zu sagen, ich will einen anderen Bruder. Gut, vielleicht habe ich es mal gesagt, das weiß ich jetzt nicht. Als Kind kann sowas vorkommen, aber ich würde es vielleicht nicht mehr sagen. Ich bin ganz zufrieden. Aber mit einigen Geschwistern kommt man besser aus und mit anderen leiblichen Geschwistern ein bisschen weniger. Das ist einfach so. Das wisst ihr alle. Man kann sie sich nicht aussuchen. Und wenn man das jetzt übertragt in die geistliche Familie von Gott, man kann sich eine Gemeinde aussuchen. In Zürich hat es ganz viele Gemeinden. Und ich finde es mega cool für jeden, der die Ego ausgesucht hat. Aber wenn man mal hier ist, dann kann man nicht mehr weiter aussuchen, mit Geschwistern aufteilen. Das wäre ja ziemlich schräg. Und wenn man so neu in eine Gemeinde kommt, dann ist man ja oft dann auch begeistert, sonst würde man ja nicht die Gemeinde wählen und denkt, wow, toll, dieses ist gut und jenes. Aber ich kann euch sagen, es wird gar nicht so lange gehen und dann merkt man plötzlich, da hat es auch Dinge, die nicht so toll sind. Das ist in jeder Gemeinde so. Und da hat es auch Menschen, die mir nicht so sympathisch sind. Plötzlich fallen die einem auf. Und jetzt kommt Gott und sagt, weißt du was, diese Person ist auch ein Kind von mir, gehört auch dazu, ist auch ein Teil der Familie. Das sagt Gott dann. Wir sind eine Familie und wir sollen jetzt eben nicht an anderen ausweichen. Denkt, oh nein, ich hocke lieber da über. Oder ich soll nicht gedanklich andere tiefer stellen. Und das geht manchmal, kann ich sagen, automatisch, ich behaupte das mal, bei uns allen, bei mir auch, automatisch stellen wir gewisse Leute tiefer. Und wenn wir das nicht bewusst wieder hochschrauben, dann wird das ist nicht gut. Und das will Gott, weil wir sind seine Kinder. Er hat alle genau gleich lieb. Und darum sollen wir auch keinen Unterschied machen. Wir sind kein religiöser Verein, wir sind eine Familie. Wir gehören zusammen als Brüder und Schwestern. Und darum ist es wichtig, dass wir uns annehmen. Und das ist manchmal auch nicht so einfach, weil wir auch ein bisschen, ja, manchmal störrisch sind oder irgendwie, ich weiß auch nicht, nicht so angepasst, wie wir es gerne hätten. Und damit das eben möglich ist, sich anzunehmen, müssen wir aus dem leben, was Gott uns schenken will. Wir müssen aus seiner Fülle leben, aus seiner Gnade. Wenn uns das bewegt, dann können wir andere viel besser annehmen. Und wisst ihr, wir müssen mit hineingehen ins Haus zum Vater und das Fest feiern. Nicht wie der ältere Bruder, er ist nicht reingegangen. Wir müssen reingehen und uns freuen und sagen, wow, es fascht. Und dann können wir auch die Unebenheiten, die wir gegenseitig haben, ausgleichen und uns annehmen. Wir wollen uns nicht gegenseitig annehmen, wegen der Leistung oder weil die anderen so sympathisch sind, sondern wir wollen uns annehmen, indem wir uns vergeben. Und wir wollen auch keine Milchbüchli-Rechnung führen, wo wir so im Hinterkopf haben, ja, da hat er mich nicht richtig gegrüßt oder da hat er mich nicht angerufen, obwohl ich Geburtstag hatte oder was auch immer, sondern wir halten es mit Kolosser 3,13, was heißt, ertragt einander. Das finde ich noch ein starkes Wort, oder? Sich ertragen. Ich meine, manchmal, das ist ja nicht immer so. Wir haben wirklich auch viele Leute, die uns sympathisch sind, Freunde sind in der Gemeinde, aber bei einigen ist es vielleicht wirklich ein Ertragen. Und das ist normal. Das war in der Gemeinde auch so, bei den Kolossern. Wir sollen das tun, sollen uns ertragen. Und weiter, und vergebt euch gegenseitig, eben nicht immer nur einseitig, gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Wir sollen uns gegenseitig ertragen und vergeben. Und auch das ist manchmal so ring gesagt, aber wenn es dann wirklich mal weh macht, weil der andere mich verletzt hat, dann gilt's. Und dann können wir den Glauben prüfen, dann können wir den ausleben. Und wenn wir die Prüfung bestehen, dann wird uns das stärker machen im Glauben. Ja. Aber wenn wir nicht vergeben, dann wird es uns eher schwächer machen. Und die Frage ist jetzt auch, warum sollen wir vergeben? Weil der andere so nett ist? Nein. Weil der andere es verdient hat? Nein, auch nicht, sondern letztlich, weil, wie der Text sagt, weil Jesus uns noch viel mehr vergeben hat. Darum sollen wir auch vergeben. Und das will unser gemeinsamer Vater in der Gemeinde. Das will er von uns. Und ich denke, es ist gut, wenn du dich mal fragst, wie geht es dir dabei an dieser Stelle? Wie geht es dir? Vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn du mal darüber nachdenkst, hey, wie stehe ich so in der Gemeinde? Mit gewissen Personen. Man hat sich ja dann arrangiert sich so ein bisschen und merkt gar nicht mehr gewisse Dinge. Und jetzt, ja, schau mal hin. Und vielleicht musst du auch bei gewissen Personen sie ganz neu annehmen und irgendwie Hindernisse wegräumen und sagen, nein, ich will wieder ganz neu rangehen. Und es hat eine Kraft, wenn man das ausspricht vor Jesus und vielleicht auch vor einem Zeugen, wenn man die Klage ausspricht. Das steht hier auch, oder? Du musst nicht unter den Tisch wischen, was nicht gut läuft. Du kannst klagen, aber oft braucht es wahrscheinlich gar nicht der Person zu sagen, sondern du kannst es Jesus sagen und klagen und dann, und jetzt vergib ich das. Ich vergebe es der Person. Das hat eine Kraft. Das Aussprechen hat eine Kraft. Und auch das daran festhalten, das muss ein Festhalten sein, das muss man vielleicht dann immer wieder sagen und irgendwann plötzlich merkt man emotional, das setzt sich wirklich fest in meinem Herzen. Und noch etwas, wenn Gott unser Vater ist, dann will er, dass wir uns gegenseitig prägen. wir sollen es uns erlauben, uns gegenseitig zu prägen. Nicht nur, oh Jesus, du darfst mir alles sagen, aber die anderen, ja, das brauche ich dann nicht, oder? Also wir sollen uns gegenseitig prägen. Familienmitglieder sollen die Erlaubnis haben, natürlich möglichst positiv. Und heute sind ja zwei Extreme verbreitet. Ein Extrem ist Kritik. Das macht mir Mühe, dann sagt man das gerade, jeder Haferkäse muss man gerade irgendwie kritisieren. Und oft auch lieblos. Und lieblos merkt man auch daran, dass man nicht wirklich ernsthaft für eine Person vorher gebetet hat. Und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich vom Herzen her. Und das andere Extrem, das ist dann, es ist ja sein Leben. Was soll ich jetzt da was sagen? Oder also ich möchte da nicht reinreden. Und das auch, wenn die Person sich offensichtlich vom Glauben von Jesus entfernt und ungute Dinge hineinnimmt. Ja, er muss das selber wissen, ist das sein Leben. Vielleicht merkt man es ja auch gar nicht, weil man nicht so oft dabei ist. Und jetzt ist es schwierig in der Corona-Zeit, aber auch nachher. Oder man will sich nicht die Finger verbrennen. Aber das ist nicht Familie. Das ist nicht Liebe. Liebe sagt, hey, ich gehe dem anderen nach. Ich möchte nicht, dass der irgendwie in eine falsche Richtung geht. Und das beinhaltet eben auch, dass man andere behutsam und liebevoll, doppelt unterstrichen liebevoll, auch in ihr Leben hineinspricht, wenn der Heilige Geist einem etwas zeigt. Nun, es ist kein Geheimnis, dass wir von den Menschen am meisten geprägt werden, mit denen wir Zeit verbringen. Es ist einfach so, im Guten wie auch im Schlechten. Darum ist es so wichtig, mit wem sind wir zusammen. Und darum, wenn wir die Beziehung zu Gott pflegen möchten, wenn wir weiterkommen wollen im Glauben, dann ist einerseits natürlich schon auch so die Anlässe wichtig, wo wir zusammenkommen, wo man Gemeinschaft hat, wie am Sonntag oder in der Hauskreis, im Gebetsabend. Das ist sehr wichtig. Aber darüber hinaus möchte der Vater im Himmel, dass wir auch Kontakt haben zu unseren Geschwistern, zu den Glaubensgeschwistern, dass wir Zeit mit ihnen verbringen. Dass wir uns gegenseitig prägen können, dass wir unsere Lebensfragen, unsere Lebenssituationen mit ihnen teilen. Und das finde ich mega wichtig. Und das ist schon auch ein bisschen die Gefahr von so gesetzten Gemeinden, dass man sich dann vor allem auf den Sonntag bezieht. Und das ist auch wichtig, aber unter der Woche vielleicht dann weniger Gemeinschaft pflegt. Das ist auch schade. Also man sollte das unbedingt auch suchen. Das können auch Freundschaften sein, wie man lebt. Es können Kleingruppen sein, wo man wirklich auch sagt, hey, wir wollen miteinander weitergehen. Und wir wollen nicht Kopfwissen austauschen, das bringt nämlich praktisch nichts. Wir wollen Leben teilen. Und wenn man wirklich Leben teilt, dann kann es fast gar nicht nur auf einen Abend in der Woche dann fixiert bleiben, dann geht es auch weiter. Ihr Lieben, es ist so genial, wir sind Brüder und Schwestern. Ich habe keine leibliche Schwester, aber ich habe ganz viele geistliche Schwestern. So schön, so cool. Und ich habe ganz viele coole Brüder im Glauben. Und das ist so ein Geschenk. Und darum gehören wir zusammen. Und erlauben wir uns, gegenseitig zu prägen. Aber liebevoll und hoffentlich positiv. Wie wertvoll, wenn wir so mit diesem Verständnis unterwegs sind, dass wir gegenseitig uns so helfen können. Aber ich möchte nun noch eine ganz wichtige Frage auch klären. Wie wird man denn überhaupt Sohn? Also wie kommt man in diese juristische Stellung vor Gott als dieser Sohn, als diese Sohnschaft, die Jesus von sich aus weitergeben will? Nun, in der Geschichte sehen wir, dass der jüngere Sohn zum Vater zurückkommt. Was hat er zu bieten? Nichts, gar nichts. Nur Scham, hat eigentlich nichts zu bieten. Und was tut der Vater? Er bekommt nichts, der Vater, aber er ist aktiv. Er schenkt neu das beste Kleid, Ring, Schuhe, lässt das Mastkalb schlachten, macht ein Riesenfest. Also wie wird man Sohn? Indem er was tut? Nichts. Muss nichts tun. Muss nur zum Vater kommen, muss zu Jesus kommen. Und der Vater macht uns dann zum Sohn. Und das ist auch beim älteren Sohn so. Der Vater kommt raus und will den Älteren reinholen. Er lädt ihn ein. Und der Ältere, der spricht nur von seinen Leistungen, was er alles gemacht hat und was er nicht bekommen hat. Macht ihn das zum Sohn, diese Leistungen? Nein, das macht ihn nicht zum Sohn. Der Vater tut das Entscheidende. Er lädt ihn ein und sagt, Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Er hat es überhaupt nicht begriffen bis dahin. Also, der Ältere ist auch Sohn, unabhängig von seinen Leistungen, Und das war dann für den Vater entscheidend. Nun, für wen steht der Vater in der Geschichte? Natürlich ist auf der Hand ja für Gott Vater. Stimmt natürlich auch, aber nicht nur. Denn auch Jesus hat ein Opfer gebracht. Wie der Vater in der Geschichte hat ein Opfer gebracht für die Söhne, dass sie zurück in die Beziehung kommen. Und Jesus ist auch der, der für uns das Opfer gebracht hat. Tim Keller spricht in seinem Buch Bedingungslos geliebt. Er spricht davon, dass es noch einen dritten Sohn gibt. Einen dritten Sohn, also es sind eigentlich drei Söhne. Der kommt aber nicht in der Geschichte vor, der dritte Sohn. Aber das ist Jesus. Er ist der wahre ältere Bruder. Jesus. Weil der ältere Bruder in der Geschichte hat es völlig versagt. Aber der wahre ältere Bruder, das ist Jesus. Und er ist bereit, alles zu geben. Im Gegensatz zum Sohn, der ältere in der Geschichte, hat Jesus alles gegeben für uns. Er, der ältere Bruder, dein älterer Bruder, war bereit, deine Scham am Kreuz zu tragen. Er war bereit, für uns zu sterben. Und jetzt kann er unsere Schuld vergeben. Und jetzt hat er die Möglichkeit, uns wieder zu verbinden mit Gott Vater. Und so macht er uns zu Söhnen und Töchtern Gottes, wenn wir das annehmen. Und Gott zwingt uns nicht. Es hat mal jemand gesagt, Gott ist ein Gentleman. Er zwingt uns nicht, er lädt uns ein. Und er hilft uns, den Weg zu gehen, aber er zwingt nicht. Das sehen wir auch in der Geschichte. Der Vater hat den jüngeren Sohn nicht gezwungen, im Haus zu bleiben. Und der Vater hat den älteren Sohn nicht gezwungen, reinzukommen. Er hat ihn in die Freiheit gelassen. Und genauso lässt Gott auch uns die Freiheit, Ja zu sagen oder auch Nein. Aus uns heraus haben wir Gott nichts zu bringen, wenn wir zu ihm kommen. Wir können nicht sagen, hey, schau mal, was ich alles gemacht habe. Ich habe doch mein Eintrittsticket auf sicher in den Himmel. Aber Jesus war bereit, weil er bereit war, seinen Platz im Himmel zu verlassen, hat jetzt Platz für uns. Und weil Jesus seine Sohnschaft am Kreuz wie hingelegt hat, können wir jetzt volle Erben Gottes werden und eingesetzt werden. Das ist doch gewaltig. Und das Wissen um diese aufopfernde Liebe, die verändert unser Herz und prägt unsere Gemeinschaft, unsere Familie, macht uns zu einer Familie. Ja, wir haben heute Morgen gesehen, dass Sohnsein sehr, sehr viel beinhaltet. Es ist zuerst mal eine große Ehre, dass wir als Männer und Frauen in diese juristische Stellung von Söhnen überhaupt hineinkommen dürfen. Also die Sohnschaft von Jesus, dass er sie auf uns legt. Und es beinhaltet, dass ich einen Vater habe. Du hast einen Vater im Himmel. Ich weiß nicht, wie dein Verhältnis zu deinem leiblichen Vater ist. Bei einigen ist das nicht so gut. Aber du hast einen Vater, wo das Verhältnis top sein kann, wenn du willst, wenn du dich ihm zuwendest. Das ist auch so schön. Und es beinhaltet eben auch Nähe. Ich darf Nähe leben. Ich habe eine Sicherheit in diesem Vater. Und das ist wirklich etwas ganz Zentrales. Das kann uns Halt geben. Und wenn wir das verinnerlichen und unsere Gemeinschaft davon geprägt wird, dann wird es unerhört schön. Das wird so schön. Ja, mich würde es jetzt wundern, was macht diese Geschichte mit dir? Was macht sie mit dir? Vielleicht findest du ja auch, dass der ältere Bruder ungerecht behandelt wurde. Und wir müssen schon sagen, er macht ja ganz viel gut. Also er macht viel Gutes. Und der Vater geht nicht hin und sagt, du hast alles falsch gemacht, das war wertlos. Das sagt er nicht. Also er hat ganz viel Gutes gemacht, aber der Vater zeigt dem älteren Sohn, du hast Sohnschaft falsch verstanden. Du brauchst eine neue Beziehung zu mir, oder einen Neuanfang zu mir als Vater. Ich weiß nicht, wo du dich in der Geschichte siehst. Vielleicht merkst du, dass du an einem Punkt ein bisschen so einen Knopf hast. Da möchte ich dir ganz viel Mut machen, dass du Jesus bittest, dass er dich weiterführt, tiefer in diesen Reichtum hinein, den er uns schenken kann und auch will. Nimm es mit. Denk darüber nach. Wir haben jetzt auch immer wieder, hören wir diesen langen Text, aber öffnen wir uns diesem Text. Manchmal müssen wir einen Text mehrmals lesen und plötzlich geht uns noch mehr auf. Denk darüber nach. Gott möge euch segnen, uns, mich auch hoffentlich. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, danke viel, viel mal, das, was du uns schenkst. Herr, es ist so tief. Und du bringst immer wieder auch so menschliche Beispiele, dass wir es besser verstehen können, was dahinter steht. Es ist so tief. Auch, dass du deine Sohnschaft auf uns übertreibst, Frauen und Männer. Dass wir in die gleiche Stellung reinkommen dürfen. Es ist unfassbar. Und wir danken dir, Herr, bitte lass es unsere Identität noch mal prägen. Bitte hilf, dass es noch mit durchdringen in unser Herz, in unsere Seele. Dass wir fest werden in dieser Wahrheit, in diesen Wahrheiten. Und dass es auch rausstrahlen kann, auch diese Gnade, ins Umfeld, in unsere Gemeinde, in die Familie, in der wir sind. Hilf du, dass wir auch, ja, vielleicht auch noch korrigieren, was nötig ist, aufeinander zugehen. Danke viel, viel mal. Amen.